Ich habe für heute wieder einmal eine eher grundlegende Lehrrede herausgesucht. Sie behandelt ein buddhistisches Kernthema, wenn man so will, nämlich Karma. Und dieses Thema ist ebenso wichtig für unser Verständnis, wie natürlich auch für unsere praktische Orientierung. Die Sutta ist überschrieben, Früchte unterschiedlichen Wirkens, und sie ist die 135. der mittleren Sammlung. Fritz Schäfer hat diesen Titel gewählt, aber er gibt damit eher eine umschreibende Wiedergabe des Inhalts als eine Übersetzung des Titels selbst. Der heißt im Original Chula Kamma Vibhanga Sutta. Wörtlich die kleine Lehrrede über die Einteilung des Wirkens. Wir haben also zu erwarten sowas wie einen systematischen Überblick über verschiedene Formen von Karma. So habe ich es vernommen. Einstmals weilte der Erhabene bei Savatthi im Cheta-Hain im Kloster Anathapindikos. Das ist eine durchaus vertraute Einleitung, denn der Buddha hat ja eine Vielzahl von Regenzeiten in der Hauptstadt von Kosala verbracht und im Kloster natürlich auch eine ganze Anzahl von Reden gehalten, von denen manche sehr bedeutend waren. Und diese liebgewordenen Worte stimmen uns gewissermaßen schon ganz gut auf das Kommende ein. Da begab sich der junge Brahmane Supo, der Sohn des Todeo, dorthin, wo der Erhabene weilte. Begrüßte den Erhabenen ehrbietig, wechselte höfliche, freundliche Worte mit ihm und setzte sich zur Seite. Zur Seite sitzend sprach Supo zum Erhabenen. Das ist zunächst mal bemerkenswert, wer der Gesprächspartner des Erwachten ist, ist nämlich ein Brahmane. Es ist Supo, der Sohn des bekannten Brahmanen Todeo, der in Savatthi am Königshof als Hofpriester fungiert hat und eine entsprechende Reputation hat. Supo, der ebenfalls ein Brahmane ist, ist zu dieser Zeit noch kein Anhänger des Erwachten, aber offensichtlich an einem Gespräch mit dem Buddha interessiert. Man könnte fast sagen, dass das so etwas ist wie eine erste frühe Form von interreligiösen Dialog. Was ist denn wohl die Ursache? Woher kommt es, dass man auch unter den menschlichen Wesen, den als Menschen geborenen, Elend und Wohlfahrt findet? Denn, Herr Gotamo, man sieht ja unter den Menschen Kurzlebige und Langlebige, man sieht Gebrechliche und Gesunde, man sieht Unschöne und Schöne, man sieht dürftige Gemüter und große Gemüter, man sieht Arme und Reiche, man sieht Niedriggestellte und Hochgestellte, man sieht Stumpfsinnige und klare Geister. Was ist denn wohl die Ursache? Woher kommt es, dass man unter den menschlichen Wesen, den als Mensch geborenen, Elend und Wohlfahrt findet? Wie so oft werden hier dem Buddha Fragen gestellt. Fragen ist was sehr Menschliches, denn jeder will wissen, warum, wieso, weshalb, nicht? Der Mensch hat Interesse an der Herkunft der Erscheinung. Er will den Ursachen der Dinge auf den Grund gehen. Und hier interessiert es Supo speziell, was macht denn die Unterschiede bei den Menschen aus? Und konkret nennt er nämlich 7 wichtige Hauptmerkmale, die die Menschen so verschieden machen. Und im Mittelpunkt seiner Fragestellung steht die menschliche Lebensqualität, von der er feststellt, dass sie sehr unterschiedlich verteilt ist. Wohl und Wehe sind sehr, sehr verschieden. In der Frage schwingt aber noch unausgesprochen etwas ganz anderes mit, denn es ist gleichzeitig mitgedacht, wie steht es denn um mich? Warum bin ich denn so, wie ich bin? Warum erlebe ich, was ich gerade erlebe? Und ebenfalls mitgedacht, lässt sich denn da was verändern? Lässt sich was verbessern? Die Antwort, die ich vielleicht kriege, zeigt die mir neue Wege, öffnet die Perspektive. Das ist der Hintergrund. Der Buddha antwortet, Eigentum des Wirkens sind die Wesen, Supo, des Wirkens Erben, Kinder des Wirkens, an das Wirken gebunden. Das Wirken ist ihr Betreuer. Das Wirken ist es, dass die Wesen unterschiedlich werden lässt zwischen Elend und Gutlebenden. Also, das ist eine Art Quintessenz am Anfang. Und das Hauptstichwort der ganzen Lehrrede hier wird mehrfach genannt, nämlich Wirken. Karma oder Karma. Und zugleich merken wir, dass diese Aussage nicht nur für Menschen zutrifft, sie beschränkt sich nicht nur auf uns und sie betrifft alle Wesen. Also, das Tun und Lassen der Wesen ist entscheidend. Ihre Aktivitäten im Denken, Reden und Handeln, die bestimmen ihr Geschick. Tätigkeit, Agieren, Gestaltung, das ist das, wofür im Pali normalerweise Sankara steht. Und Sankara ist das Schöpferische des Menschen. Das ist das Kreative an ihm. Und Kamma ist jetzt nichts anderes als Sankara, aber im Hinblick auf deren Wirkung gesehen. Man kann also sagen, dass Kamma nichts anderes ist als die Beschreibung der jeweiligen Folgen von Tun und Lassen, beziehungsweise deren Ergebnis. Und in dem, was der Buddha so knapp ausgedrückt hat, ist so etwas wie ein fünffacher Zusammenhang zwischen Säen und Ernten angedeutet. Also die Verknüpfung von Ursache und Wirkung, jeweils in knapp Vergleiche eingepackt. Der erste lautete, Eigentum des Wirkens sind die Wesen. Das heißt, die Wesen sind gar nicht so frei, wie sie glauben, sie sind nicht autonom. Anders gesagt, wir gehören uns gar nicht selbst, wir gehören unserem Karma. Karma ist, was den Rahmen setzt. Karma macht die Vorgaben, die Wesen, wir alle sind abhängig von ihm. Des Wirkens Erben sind die Wesen. Naja, was Erben bedeutet, wissen wir auch. Erben ist nichts Besonderes, aber meistens erbt man entweder von den Eltern oder von anderen. Ja, Verwandten vielleicht, also immer sind es andere, von denen man was bekommt. Aber hier wird gesagt, Leute, ihr beerbt euch selbst. Denn im, nennt es mal, existenziellen Testament sind eben nur die eigenen Handlungen vermerkt und deren Wert. Und je nachdem besteht die Erbschaft in drückenden Schulden oder in erfreulichem Reichtum. Aber anders als im bürgerlichen Recht kann man dieses Erbe gar nicht ablehnen. Man muss es antreten, ob man will oder nicht. Kinder des Wirkens sind die Wesen. Da steht im Pali Kamma Yoni. Die Wesen haben Kamma als Schoß. Das heißt, der Schoß Karma ist ihre wahre Herkunft. Sie stammen nämlich tatsächlich nur bedingt und äußerlich von ihren Eltern ab. Nicht sie haben eigentlich das Wesen geschaffen. Kamma ist Vater und Mutter, wenn man dem Buddha hier vertrauen will. Anders gesagt, Kamma ist der eigene Schöpfer, der eigentliche Schöpfer des Daseins. Das Wirken bestimmt die Person. Die Person geht aus Aktivität vor, aus ihren eigenen Aktivitäten hervor. Die leiblichen Eltern sind nur Mittler und Helfer dabei. An das Wirken gebunden sind die Wesen. Alle sind also mit dem Karma eng verflochten. Sie haben die engste Beziehung gar nicht zur eigenen Familie, sondern zu ihrem Karma. Und das kann man nicht einfach abschütteln. Man kann es nicht ignorieren. Man kann es nicht einfach loswerden. Es ist so wie im Märchen von der Frau Holle, ja, wo das Pech bzw. das Gold auch an den Mädchen festklebt. Und die Pechmarie und die Goldmarie werden weder ihr Unheil noch ihr Glück so einfach los. Im Pali steht Kamma Bandhu. Wörtlich heißt das, die Wesen sind verwandt. Sie sind Verwandte ihres Karmas. Das heißt, beide gehören ganz, ganz eng zusammen, haben eine unmittelbare große Nähe zueinander. Das Karma ist ihr Wirken. Kamma Patisarana, sagt der Erwachter. Das heißt eigentlich ja, Zuflucht, Schutz oder Hilfe. Damit ist jetzt weniger etwas Personelles oder eine Person gemeint, sondern die mögliche Hilfe liegt in der Sache selbst, denn Karma bietet uns eine Chance. Wenn wir es richtig verstehen, richtig anwenden, haben wir damit einen Generalschlüssel in der Hand. Und dieser Generalschlüssel öffnet jede Tür, vor allem auch den Notausgang der Existenz. Mit seiner Hilfe, also mit Hilfe von Karma, ist der Aufstieg im Leben, die Verbesserung des Lebens möglich, bis hin zur völligen Freiheit und zur völligen Sicherheit. Das Wirken ist es, dass die Wesen unterschiedlich werden lässt zwischen Elend und Gutlebenden. Hier zieht der Buddha ein kleines Resümee, in dem er sagt, ja, was ich jetzt oft und oft schon gesagt habe, Karma scheidet die Wesen. Es ist nicht ein Schicksal, es ist nicht die Abstammung, nicht die Gene, auch nicht die Gesellschaft. Weder die guten noch die schlechten Zeiten machen den Unterschied. Nein, es ist Karma, das die allgegenwärtige Trennlinie zieht zwischen, im Text heißt es, Elend und Gutlebenden. Es bestimmt die Lebensqualität nach gering, schlecht, elend auf der einen Seite oder ausgezeichnet, vorzüglich auf der anderen. Ja, da muss unser Subbu erstmal schlucken. Da weiß er noch nicht so recht mit anzufangen und sagt, diese kurze Erklärung kann ich noch nicht verstehen, Herr Gotamo. Gut wäre es, wenn mir das der Herr Gotamo ausführlich erklären würde. Gut, Subbu, so höre gut zu, ich werde es dir sagen. Ja, Herr, antwortete Subbu aufmerksam. Ja, das ist so ein übliches, kurzes Zwischenspiel. Zunächst wird pointiert, so eine Art Überblick über das Thema gegeben. Das ist so ein Auftakt, so eine Vorsortierung, so eine Einstimmung der Gesprächspartner. Dann guckt der Buddha auf die Reaktion seines Zuhörers. Ist er schon zufrieden? Will er mehr hören? Hat er das verstanden schon, was er gehört hat? Oder sind da einzelne Erläuterungen und weitere Erläuterungen noch nötig? Und hier zeigt sich, dass Subbu ganz offensichtlich offen ist für die Fortsetzung des Gesprächs. Er will Einzelheiten hören, er will Näheres verstehen, er will sich ja mit dem Karma-Thema noch tiefer beschäftigen. Und zugleich ist dieses Intermezzo natürlich auch eine Möglichkeit, die Aufmerksamkeit zu schärfen für das, was jetzt noch weiter vorgetragen wird. Der Erhabene sprach, da ist eine Frau oder ein Mann mörderisch, grausam, blutrünstig, an Totschlagen gewöhnt, ohne Mitempfinden mit den Wesen. Da lässt solches Wirken, der hat angewöhnt und zu eigen gemacht, nach dem Absterben des Körpers, jenseits des Todes, abseits geraten, auf üble Bahn, zu Tiefe hinab, in höllisches Dasein. Oder aber, wenn man nicht dahin gelangt, sondern wieder Menschentum erreicht, wird man da, wo man wiedergeboren wird, kurzlebig sein. Das ist also die Vorgehensweise, Subbu, die zu Kurzlebigkeit führt, dass man mörderisch, grausam, blutdürstig, an Totschlagen gewöhnt ist, ohne Mitempfinden mit den lebenden Wesen. Also hier ist ein erstes Beispiel für Wirken, das ist Töten. Jemand bringt andere Wesen ums Leben. Er tut ihnen also das Schlimmstmögliche an. Er raubt ihnen, was sie am meisten mögen, woran sie am meisten hängen, nämlich ihr körperliches Dasein, ihre Gesundheit, das Werkzeug des Erlebens, des Agierens. Der Körper ist ja oft oder meist ein Objekt der Identifizierung. Man sagt zu seinem Körper ja oft, ich oder wenigstens mein. Und dieser Mensch, von dem hier die Rede ist, tut all das wissentlich, er tut es willentlich, er tut es absichtlich. Töten ist für ihn etwas Normales, ist nichts Besonderes, gehört für ihn dazu, es ist Teil seiner inneren Haltung, es ist Teil seines Charakters. Er hat keinerlei Hemmungen bei diesen Taten, er ist roh, brutal, grausam. Im Beispiel wird sogar gesagt, er ist mordbesessen. So, was erwartet den Betreffenden nach dem Tod? Er hat auf alle Fälle, wie wir hören, ungute Aussichten. Negative, schmerzliche Resultate sind definitiv zu erwarten. Nämlich Abstieg in die Daseinsabgründe, in höllische Existenz, in höchst schmerzliches Dasein. So wird gesagt. Oder, wenn er als Mensch wiedergeboren wird, hat er kein langes Leben. Was ist das karmische Prinzip, das hier ausgesprochen wird? Andere töten heißt, selbst frühzeitig zu Tode kommen. Anderen das Leben verkürzen heißt, sich selbst die Lebensspanne verkleinern. Oder jemanden, dessen vorhandene Lebenskraft nicht ausschöpfen lassen, bedeutet, selbst sie auch nicht voll nutzen können. Da hat eine Frau oder ein Mann das Umbringen von Lebendigem verworfen. Lebendiges umzubringen widerstrebt ihrem Wesen. Gewaltfrei, waffenlos, einfühlend, voll Mitempfinden, ist sie allen Wesen in Freundschaft zugewandt. Da lässt solches Wirken, der hat angewöhnt und zu eigen gemacht, nach dem Absterben des Körpers jenseits des Todes auf gute Bahn gelangen, in himmlisches Dasein. Oder aber, wenn man nicht dahin gelangt, sondern wieder Menschentum erreicht, wird man da, wo man wiedergeboren wird, langlebig sein. Das also ist die Vorgehensweise, die zu Langlebigkeit führt. Hier haben wir also das genaue Gegenstück zu dem, was vorangegangen war, das Nicht-Töten nämlich. Jemand bringt also nicht willentlich Lebendiges um und in seinem Geist verurteilt er sozusagen auch diese Handlung. Er lehnt von seiner Anschauung her ab und innerlich von seinem Gemüt, von seinem ganzen Gemüt, ist er in einer großen Ferne zu solchen Handlungen. Er wäre dazu gar nicht fähig, er könnte das gar nicht tun. Im Gegenteil, er zeigt wohlwollend eine friedfertige Einstellung, fühlt sich in andere ein, kann mitempfinden, hat alles in allem gute Beziehungen zu den Menschen und wünscht ihnen das Beste. So, wie sind da die konkreten Zukunftsperspektiven? Ja, entsprechend positiv. Hier wird den Betreffenden übermenschliches Dasein prognostiziert und sollten sie als Mensch wiedergeboren werden, steht ihnen ein hohes Alter bevor. Fragen wir nach dem karmischen Prinzip. Das ist an sich einfach. Wenn man das Leben anderer nicht antastet, bewahrt man zugleich das eigene Leben. Wenn man seinen Mitmenschen ihr Dasein gerne zugesteht, ja, räumt man sich indirekt dasselbe ebenfalls ein. Da behandelt irgendeine Frau oder ein Mann die Wesen heftig und qualvoll. Geht mit Fäusten, mit Steinen, mit Stöcken und Waffen gegen sie vor. Und dann ist solches Wirken derart angewöhnt und zu eigen gemacht, nach dem Absterben des Körpers jenseits des Todes abwärts geraten, auf üble Bahn, zur Tiefe hinab, in höllisches Dasein. Oder aber, wenn man nicht dahin gelangt, sondern wieder Menschentum erreicht, wird man da, wo man wiedergeboren wird, gebrechlich sein. Das ist also die Vorgehensweise, die zu Gebrechlichkeit führt, dass man die Wesen heftig und qualvoll behandelt, mit Fäusten, mit Steinen, mit Stöcken und Waffen gegen sie vorgeht. Nun, in der Hierarchie des Unguten ist das etwas weniger dramatisch, aber dennoch immer noch sehr beeinträchtigend. Wenigstens wird hier jemand beschrieben, der andere belästigt, sie stört, sie plagt, sie quält oder irgendwie drangsaliert. Oder auch darüber hinaus, dass er sie körperlich misshandelt, ihnen physischen Schaden zufügt. Ja, vielleicht greift er sie sogar mit Waffen an und verletzt sie. Die karmischen Folgen? Gesundheitliche Probleme. Man sieht sich mit einer kränklichen Konstitution konfrontiert. Man ist nie richtig gesund, ist ständig anfällig für dies und das, hat kaum Kraft, sich zu regenerieren, Oft muss man mit körperlichen Einschränkungen sich rumschlagen. Man hat Behinderung, man spürt Schmerzen, man empfindet Unwohl. Das karmische Prinzip, körperlich Gewalt anwenden, heißt, gewaltsame Eingriffe am Körper erdulden müssen. Wenn ich das physische Befinden anderer störe, beeinträchtige ich mich selbst an dieser Stelle. Da behandelt irgendeine Frau oder ein Mann die Wesen nicht heftig und qualvoll, geht nicht mit Fäusten und Steinen, mit Stöcken und Waffen gegen sie vor. Und da lässt solches Wirken, derart angewöhnt und so eigen gemacht, nach dem Absterben des Körpers jenseits des Todes auf gute Bahn gelangen, in die himmlische Welt. Oder aber, wenn man nicht dahin gelangt, sondern wieder Menschentum erreicht, wird man da, wo man wiedergeboren ist, gesund und rüstig sein. Das ist also die Vorgehensweise, Suppo, die zu Gesundheit führt, dass man die Wesen nicht heftig und qualvoll behandelt, nicht mit Fäusten, mit Steinen, mit Stöcken und Waffen gegen sie vorgeht. Hier haben wir natürlich, wie zu erwarten, die positive Alternative, den schonenden Umgang mit dem Nächsten. Also, jemand wird eben nicht gewaltsam auf den Körper eines anderen einwirken, wird nicht rabiat vorgehen, nicht roh sein, nicht grob sein, sondern eher ein friedfertiges, feines, sanftes Verhalten an den Tag legen. Die Rückwirkung ist entsprechend. Keine nennenswerten gesundheitlichen Probleme. In Pali heißt es da abado, wörtlich wenig Bedrängnis, also störungsfreie körperliche Vorgänge. Keine groben organischen Fehlfunktionen, kein Organversagen, ohne Behinderung leben. Schnell wieder gesund werden, wenn man krank war, die Kräfte melden sich bald wieder zurück. Das karmische Prinzip, ich nenne das immer das karmische Prinzip, physisch kein Bedrängnis verursachen, kein Bedrängnis erleiden. Vielleicht ist es gut, wenn ich nach diesen zwei ersten Beispielen eine kleine Zwischenbetrachtung mal einschalte. Denn es ist ja erkennbar, dass die Belehrung einer bestimmten Systematik folgt. Diese Lehre ist ganz genau strukturiert. Und es werden immer wieder dieselben Grundmuster auf verschiedene Beispiele angewandt. Das durchgehende Thema ist immer der Zusammenhang von Wirken und Erleben. Das heißt, die Beziehungen von Eigenschaften und Handlungen einer Person auf der einen Seite und ihre Konsequenzen auf der anderen Seite stehen hier im Fokus. Und wir haben schon gesehen, dass die karmischen Folgen in jeweils zwei unterschiedlichen Dimensionen angedeutet sind. Einmal in Bezug auf das jenseitige Wiedererscheinen von Wesen. Hier haben wir die Stichworte Himmel und Hölle gehört. Wobei das nicht näher ausgeführt ist, sondern immer nur pauschal so benannt ist. Und zweitens wird angedeutet die Wiedergeburt als Mensch. Und da werden die jeweiligen spezifischen Eigenschaften näher ausgeführt, von denen wir schon etwas kennengelernt haben. Das macht es möglich, dass ich die Betrachtung etwas straff und den Suttentext nicht immer in der ganzen Länge vorstellen muss. Und der Fokus wird sein bei den Unterschieden in der menschlichen Existenz. So, da machen wir jetzt bei dem dritten Beispiel weiter. Da ist irgendeine Frau oder ein Mann zornig und aufbrausend. Wenn auch wenig gesagt wird, ist man unwillig, zornig, übelwollend, widersetzt sich, legt Ärger, Ablehnung und Verdrossenheit an den Tag. Wenn man wieder Menschentum erlangt, wird man da, wo man wiedergeboren ist, hässlich sein. Hier wird von dem Buddha eine ungute Emotion ins Spiel gebracht. Beispiel ist der Zorn. Hat jemand einen Wutausbruch, heftige Reaktion, er wird böse, fährt aus der Haut, tobt darum, er reagiert bei den geringsten Anlässen übermäßig. Beispiel, Da wird eine kleine Kritik geäußert, ein kleiner Tadel und sofort gibt es eine starke Erregung, übermäßige Reizbarkeit zeigt sich. An anderer Stelle spricht der Buddha ja im Gleichnis vom Zorn und sagt, das ist wie eine Eiterblase. Man sticht ein bisschen rein und schon platzt sie auf und verspritzt allen möglichen Unrat. So, was ist auf diese Weise als Ergebnis zu erwarten? Hässlichkeit, sagt der Buddha. Warum? Kann man eigentlich relativ leicht nachvollziehen. Wenn man akut im Zorn ist, ist der Körper ja in dem Moment schon verzerrt. Er macht wilde, groteske Bewegungen. Das Gesicht ist unschön anzuschauen. Man reißt die Augen auf, die Zähne werden sichtbar, die Züge sind entstellt. Ja, und was hier geschildert ist, ist eigentlich nichts anderes als die nachhaltige und dauerhafte Auswirkung auf die eigene physische Konstitution. Der Körper ist irgendwann missgestaltet, er ist irgendwann disproportional, die Glieder sind schief und krumm. Das karmische Prinzip, eine disharmonische Psyche schafft eine disharmonische physische Gestalt. Denn der Körper ist ja im Grunde nichts anderes als der sichtbare Ausdruck des Seelischen. Da ist irgendeine Frau oder Mann nicht zornig und aufbrausend. Wenn auch viel gesagt wird, ist man nicht unwillig, zornig, übelwollend, widersetzt sich nicht, legt nicht Ärger, Ablehnung und Verdrossenheit an den Tag. Wenn man wieder Menschentum erlangt, wird man da, wo man wiedergeboren wird, schön sein. Wir sind von dieser Aussicht, der Aussage sicher nicht überrascht, denn Sanftmut, Selbstbeherrschung, Ausgeglichenheit spiegeln sich in körperlicher Harmonie. Ruhige, gleichmäßige Emotionen sind eben solche, die Schönheit verleihen. Das Beispiel, das hier wieder genannt wird, da hört man etwas Unangenehmes, aber bleibt innerlich ruhig. Man rastet nicht gleich aus, man donnert nicht gleich zurück oder lässt nicht gleich Dampf ab. Es ist überhaupt gut, sich eine gemäßigte Sprache anzugewöhnen, also nicht bei jeder Gelegenheit zu poltern, zu schimpfen und herumzuschreien. Und generell gesagt, wenn man nicht bei jeder Kleinigkeit aus der Balance gerät, ist das eine hervorragende Sache. Es ist gut, nicht ohne wirklichen Grund das Geduld zu verlieren und in die Luft zu gehen. Und wenn man das als karmisches Prinzip festmachen will, könnte man sagen, wenn Herz und Gemüt im Gleichgewicht sind, zeigt sich auch der Körper ebenmäßig. Da ist irgendeine Frau oder ein Mann neidisch. Wenn andere etwas erreichen, anerkannt werden, ernst genommen werden, zu hohem Ansehen gelangen, bewundert, verehrt werden, so ist man neidisch, missgünstig, an den Neid gebunden. Wenn man wieder Menschentum erreicht, wird man da, wo man geboren wird, trocken Gemütes, dürftig, unbeliebt. Hier ist gar keine sichtbare Handlung gezeigt. Allein eine machtvolle Emotion, Neid, Missgunst. Die beiden betreffen unsere innere Beziehung zu anderen Menschen bzw. zu deren Besitz und deren Eigenschaften. Hier konkret Erfolg, Besitz, Ansehen, geachtet, geschätzt, verehrt werden. So, was ist da jetzt Missgunst? Missgunst meint ja nicht, ich auch, gefällt mir ebenfalls, hätte ich ebenfalls gern. Das ist ja mehr der Aspekt des Begehrens, sondern Missgunst sagt, warum eigentlich der, warum eigentlich die, warum nicht ich? Missgunst heißt, anderen nichts gönnen. Er oder sie soll das nicht haben oder nicht länger haben. Ich soll es haben. Und das ist, kann man sich gut vorstellen, eine fatale Verengung von Herz und Gemüt. Die Folgewirkungen sind entsprechend, der Buddha spricht von Apesaka, wörtlich müsste man sagen. Es schwächt dich, Er hat kaum innere Potenziale. Er ist im Kern ein dürftiges Licht, er ist ein kleines Licht mit dürftigen Fähigkeiten, er hat keinen Einfluss. Fritz Schäfer, der Übersetzer, sagt, er hat ein trockenes Gemüt. Das trifft es eigentlich ganz gut. Das karmische Prinzip, tja, ist auch nachvollziehbar, wenn man sich das mal näher vor Augen führt. Das heißt, Gutes bei anderen nicht begrüßen oder bejahen, heißt auch bei sich selbst ersticken. Wenn man sich bei anderen nicht mitfreuen kann, kann man das selber als Eigenschaft auch nicht genießen. Wenn man positivem oder vorbildhaftem nicht nacheifert, kann man das selbst nie erreichen. Wie sieht das Gegenstück aus? Da ist irgendeine Frau oder ein Mann nicht neidisch. Wenn andere etwas erreichen, anerkannt werden, ernst genommen werden, zu hohem Ansehen gelangen, bewundert, verehrt werden, so ist man nicht neidisch, missgünstig, nicht an den Neid gebunden. Wenn man wieder Menschentum erreicht, wird man da, wo man wiedergeboren wird, reichen Gemüts, sympathisch und beliebt sein. Also wir haben es gehört, die Vorgabe wäre, die Empfehlung, nicht neidisch sein, jedem das Seine gerne zugestehen. Im Grunde ist das schon leichter, wenn man sich überlegt, der hat sich das ja selbst gewirkt, seine jetzigen Erfolge sind ja nicht vom Himmel gefallen. Wenn er sie hat, hat er sie verursacht. Wenn ich sie nicht habe, habe ich sie eben nicht verursacht. Das betrifft auch die angeführte Anerkennung, Achtung, Bestätigung, Ehre. Man kann sich diese Dinge auch selbst wünschen. Da ist gar nichts dabei. Das ist gar keine Missgunst. Es ist lediglich eine Form von haben wollen, die aber unter Umständen und gerade hier sehr positiv sein kann. Und sind die langfristigen Auswirkungen? Ja, das Erwünschte tritt irgendwann auch tatsächlich ein. Offenheit, Weitherzigkeit, Großmütigkeit schaffen nämlich eine freundliche und wohlwollende Atmosphäre, von der man selbst profitiert. Das karmische Prinzip, ein gönnendes, weites Gemüt, lässt gönnende, weitherzige Mitwesen erscheinen. Da wendet irgendeine Frau oder ein Mann Asketen und Geistlichen keine Gabe zu. Speis und Trank und Kleidung, Fahrgelegenheit, Schmuck und duftende Salbe, Lager und Obdach und Licht. Wenn man wieder Menschentum erreicht, wird man da, wo man wiedergeboren wird, arm sein. Das Stichwort hier war eben Geiz, Engherzigkeit, Festhalten an Besitz und Dingen. Nicht? Und es wird ein Spezialfall betont, nämlich die Berücksichtigung von besitzlosen religiös Strebenden. Die haben geben nämlich besonders nötig und andererseits sind auch hier die karmischen Folgen besonders positiv. Wer hier Geiz ist, wird vorhandene Bedürfnisse anderer nicht befriedigen, besonders nicht die Lebensgrundlagen wie Wohnen, Kleidung, Nahrung, Transport, auch keine wohltuenden Extras. Das Ergebnis, das der Täter, oder muss ja hier sagen, Nicht-Täter zu erwarten hat, ist eigene materielle Armut. Das Notwendigste zum Leben ist nicht da oder kaum da. Hunger, Not, Dürftigkeit bestimmen den Alltag. Von Luxus, besonderen Genüssen überhaupt nicht die Rede. Und bei allem, man bleibt von Erwünschtem getrennt. Man hat viele Wünsche, aber sie werden nicht erfüllt. Karmisches Prinzip, eine knausrige Haltung einnehmen, heißt eine knickrige Welt erleben. Da wendet irgendeine Frau oder ein Mann Asketen und Geistlichen Gabe zu. Speis, Trank und Kleidung, Fahrgelegenheit, Schmuck und duftende Salben, Lager und Obdach und Licht. Wenn man wieder Menschentum erreicht, wird man da, wo man wiedergeboren wird, reich sein. Der springende Punkt ist jetzt Gebefreudigkeit, Großzügigkeit. Jemand, der das hat, kann gern und leicht von seinem Besitz etwas hergeben. Er wird gern etwas schenken, er wird Vorhandenes teilen, andere mitgenießen lassen, er wird auch unter Umständen Opfer bringen, wenn es sein muss. Vor allen Dingen wird er in der Notsituation da sein, wird Unterstützung gewähren. Er wird Spenden für wohltätige Zwecke aufbringen, wird Katastrophenhilfen bereitstellen und so weiter und so fort. Das Spezialgebiet, das auch hier genannt ist, ist die Unterstützung von Mönchen, von Nonnen, von Klöstern. Das heißt, die Absicht, spirituell Lebende zu fördern, weil ihre Lebensweise ja generell ohne Besitz ist. Sie haben ja eine Lebensweise, ohne dass sie sagen können, das ist mein, das gehört mir, das ist mein Hab und Gut. Das karmische Prinzip ist einfach, wie immer. Das karmische Prinzip ist immer einfach. Es lautet hier, ein gewährendes Denken und Handeln schafft eine gewährende Welt. Da ist irgendeine Frau oder ein Mann hochfahrend und eingebildet. Grüßt keinen, der Gruß verdient, erhebt sich vor keinem, vor dem man sich erheben sollte, bietet keinen Sitz an, wem ein Sitz gebührt, weicht auf dem Weg nicht aus, wem auszuweichen ist, ehrt keinen, der zu ehren ist, nimmt keinen Ernst, der ernst zu nehmen ist, achtet nicht den hoch, der hoch zu achten ist, schätzt nicht den, der zu schätzen ist, verehrt nicht, der zu verehren ist. Wenn man wieder Menschentum erreicht, wird man da, wo man wiedergeboren wird, niedrig gestellt sein. Also das Thema ist jetzt die Akzeptanz von gesellschaftlichem Rang oder von der Rangordnung, die wir haben. Die Schieflage, die beschrieben wird, ist, dass man die eigene Person völlig überschätzt, die eigene Rolle in der Gesellschaft überschätzt und sein Gegenüber entsprechend abwertet. Da ist die Rede von einer sehr schädlichen Ich-Dominanz. Da ist das Ego in der Wertskala immer ganz oben. Man ist überheblich, arrogant. Die Folge davon ist, dass man Autoritäten ablehnt, dass man soziale, gesellschaftliche Stellung eines anderen ignoriert. Und das drückt sich in unserem Verhalten aus. Man legt Respektlosigkeit in den Tag, man grüßt nicht. Man lässt nicht gegebenenfalls Vortritt, man bezeugt nicht die Achtung, die man sollte und nimmt den entsprechenden Menschen nicht ernst. Im Kern heißt das ja nichts anderes, als dass man karmisch gegebene und damit berechtigte Unterschiede nicht anerkennt. Man betreibt so etwas wie eine nicht gerechtfertigte willkürliche Nivellierung. Die erlebte Rückwirkung ist entsprechend, ja, man findet sich in einer sozial niedrigen Stellung wieder. Man kann keine bestimmende Position bekleiden, man ist in Abhängigkeit. Man ist nicht jemand, der Anweisungen gibt, sondern jemand, der sie empfängt. Man ist nicht der Vorgesetzte von vielen, sondern man ist ein Untergebener unter vielen. Man hat einen bescheidenen gesellschaftlichen Status, keine herausragende Rolle, auch wenn man sich das ganz anders wünschen würde. Das karmische Prinzip, sich selbst erhöhen, meint erniedrigt werden. Da ist irgendeine Frau oder ein Mann nicht hochfahrend und eingebildet, grüßt den, der Gruß verdient, erhebt sich vor dem man sich erheben sollte, bietet einen Sitz an, wem ein Sitz gebührt, weicht auf dem Weg aus, wem auszuweichen ist, ehrt, wer zu ehren ist, nimmt ernst, wer ernst zu nehmen ist, achtet hoch, wer hoch zu achten ist, schätzt den, der zu schätzen ist. Wenn man wieder Menschentum erreicht, wird man da, wo man wiedergeboren wird, hochgestellt. Das ist also die erfolgversprechendere Strategie, dass man berechtigten Respekt erweist, dass man das Höhere edlerer, besser auch bei anderen sieht und achtet, dass man ihm seinen gebührenden Platz in der Gesellschaft richtig gönnt, dass man ihn akzeptiert. Praktisch heißt es, dass man selbst nicht dauernd mehr sein will oder scheinen will, als man ist, dass man sich Autoritäten, berechtigten Autoritäten, nicht aus Prinzip widersetzt, dass man nicht eine Gleichmacherei an der falschen Stelle betreibt. Aber, das will ich ausdrücklich hinzufügen, das meint nicht Duckmäuserei und Kadavergehorsam, also wenn es sachliche Einwände oder Widersprüche in einer Angelegenheit gibt, dann sollte das nicht bedeuten, dass man das runterschlucken muss. Und es sollte auch nicht bedeuten, dass man sich vor Autoritäten, die selbst auch gar keine sind, entsprechend falsch verhält. Das Ergebnis davon ist natürlich positiv. Die eigene Autorität wächst, nicht? Die eigene Kompetenz vermehrt sich und ein gesellschaftlicher Aufstieg ist programmiert. Denn wer Menschen anerkennt, wird von Menschen anerkannt. Die Veränderung der eigenen Rolle, Änderung, Verbesserung der eigenen Stellung ist gerade auf diesem Wege möglich. Das karmische Prinzip, man wächst selbst zu dem hin, was man bei anderen würdigt und hochschätzt. Da ist irgendeine Frau oder ein Mann oder Geistlichen begegnet und fragt nicht, was ist heilsam, Herr, was ist unheilsam? Was ist zu tadeln und was ist untadelig? Worauf soll man sich einlassen? Worauf soll man sich nicht einlassen? Was kann mir, wenn ich es tue, lange Zeit zum Unheil und Leiden gereichen? Und was kann mir, wenn ich es tue, lange Zeit zum Heil und zum Segen gereichen? Hier wird von dem Buddha Verstehen, Wissen, Weisheit in den Blick genommen. Und zuerst ein wichtiges geistiges Defizit identifiziert, nämlich wenn die offene, forschende, fragende Seite des Geistes nicht da ist. Also wenn man dumpf, ahnungslos vor sich hin lebt, wenn man nicht wissen will und nicht verstehen will, wenn man zufrieden ist mit dem, was vor Augen liegt, wenn der eigene enge Erfahrungshorizont einem ausreicht, mit anderen Worten, wenn man auf vorhandenes, in dieser Welt vorhandenes Wissen und auch gelebte Weisheit verzichtet, vor allem wenn man die Stimme des anderen ignoriert, nicht auf sie hört. Das bedeutet vor allem, dass man die uneinsehbare, jenseitige Dimension der Existenz auf sich beruhen lässt. Das ist ja gerade Wissen und Einsicht, auf die man selbst gar nicht kommt, wo man aber den anderen als ja, Wegleitung braucht und ein Wissen erfährt, das gerade von besonderer Wichtigkeit ist. Es ist leicht nachzuvollziehen, dass ein nicht trainierter Verstand eben unterentwickelt bleibt und damit auch nutzlos ist. In unserem Text ist von Dummheit die Rede. Das ist recht drastisch ausgedrückt, aber realistisch. Im Pali heißt es Dupanna, also unverständlich, töricht, närrisch. Die Konsequenz, ein solcher Geist, ein solcher Mensch kann nicht für sein eigentliches Wohl sorgen. Er kennt keine höheren Ziele oder höheren Prinzipien, deshalb kann er sie auch nicht anstreben und wer sie nicht anstrebt, wird sie auch nicht erreichen. Karmische Prinzip, keine Orientierung suchen, keine Orientierung finden. Wer sich nicht um Verständnis bemüht, bleibt geistig blind. Ist einfach so. Da ist irgendeine Frau oder ein Mann einem Asketen oder Geistlichen begegnet und fragt, was ist heilsam, Herr? Was ist unheilsam? Was ist zu tadeln und was ist untadelig? Worauf soll man sich einlassen und worauf soll man sich nicht einlassen? Was kann mir, wenn ich es tue, lange zum Unheil und Leiden gereichen? Und was kann mir, wenn ich es tue, lange zum Unheil und zum Heil und zum Segen gereichen? Wenn man wieder Menschentum erreicht, wird man da, wo man wiedergeboren wird, klarblickend sein. Jetzt ist also das eigentliche Potenzial des Menschen im Blick, der Geistsinn. Also die Suche nach Wissen, Streben nach Einsicht und Kenntnis sind hier wichtige Anliegen. Aber bitte nicht die Anhäufung von irgendwelchen Daten oder Informationen sind hier gemeint. Es geht nicht um weltliches Studium oder irgendeine bürgerliche Bildung oder allgemeines Faktenwissen. Die sind alle nicht gefragt. Das Wissen, um das es hier geht, ist auf eine nachhaltige und verlässliche spirituelle Orientierung ausgerichtet. Und dabei ist maßgebend, was von wirklichem Kennen gut geheißen und empfohlen wird, die nämlich aus eigener tieferer Erfahrung sprechen und die bekannten und beliebten Allerweltsmeinungen und das Stammtischwissen ist an dieser Stelle völlig uninteressant. Maßgebend ist auch, was langfristig und endgültig förderlich ist, was also zur heilen Situation führt und nicht, was dem Wohlbefinden des Menschen im Moment nutzt, was für dieses Leben irgendwie tauglich ist. Und maßgebend ist last not least das, was zu tun ist und was zu lassen ist. Denn alle Belehrungen des Buddha haben praktische Bedeutung und sie zielen immer auf ihre Umsetzung. Und dafür ist es natürlich notwendig, die Quellen für solches Wissen zu kennen und aus diesen richtigen Quellen dann auch zu schöpfen. Als Beispiele sind hier Asketen und Brahmanen genannt, die ja im alten Indien diejenigen waren, die eben tiefer und weiterblickender waren als andere. Das waren solche, die das Wesen und die Gesetze des Daseins durchschauen und dieses selbst mehr oder weniger von Unwissen und Verblendung freigemacht haben. Und die nicht zuletzt auch viele weltliche Verflechtungen aufgelöst haben. Positive Bilanz nennt der Buddha hier Mahapanyohuti. Da ist jemand, der über große Weisheit verfügt, der Lebenserfahrung besitzt, der nicht allein nur die Erscheinungen kennt, die Vielfalt der Welt kennt, sondern der sich auch um die Herkunft der Erscheinungen kümmert, der Zusammenhänge sieht, der die Wesen und die Bedingtheit der Dinge versteht. Das karmische Prinzip. Wenn man Potenziale des Geistes erschließt, öffnet sich die Tür zur Freiheit. Wer sich die rechte Anschauung aneignet, kennt den Weg, kennt das Ziel und wird das Ziel erreichen. Damit nähern wir uns dem Ende des Gespräches zwischen dem Buddha und Supo. Und der Buddha gibt jetzt nochmal einen kurzen Überblick, indem er das Ganze nochmal zusammenfasst. So lässt denn das Vorgehen, das zur Kurzlebigkeit führt, kurzlebig werden. Das Vorgehen, das zur Langlebigkeit führt, langlebig werden. Das Vorgehen, das zu Gebrechen führt, gebrechlich werden. Das Vorgehen, das zu Gesundheit führt, gesund werden. Das Vorgehen, das zu Hässlichkeit führt, hässlich werden. Das Vorgehen, das zu Schönheit führt, schön werden. Das Vorgehen, das zu dürftigem Gemüt führt, gemütsarm werden. Das Vorgehen, das zu reichem Gemüt führt, gemütsreich werden. Das Vorgehen, das zu Armut führt, arm werden. Das Vorgehen, das zu Reichtum führt, reich werden. Das Vorgehen, das zu niedriger Stellung führt, niedrig gestellt werden. Das Vorgehen, das zu hoher Stellung führt, hochgestellt werden. Und das Vorgehen, das zu Dummheit führt, dumm werden. Und das Vorgehen, das zu Klarheit führt, klar werden. Das sind, wenn man das sich so vor Augen führt, 7 Grundbeziehungen von Wirken und Erleben, die fast unser ganzes Leben ausmachen. Wenn sich diese Zusammenhänge deutlich macht, kann verstehen, kann begreifen, warum unsere Lebenssituation im Moment so ist, wie sie ist. Und ein letzter Satz des Buddha kommt jetzt in dieser Lehrrede und er ist zugleich der Eingangssatz Und damit betrachtet, nein, damit rundet sich auch unsere Betrachtung ab. Eigentum des Wirkens sind die Wesen Supo, des Wirkens Erben, Kinder des Wirkens und das Wirken gebunden. Das Wirken ist ihr Betreuer. Das Wirken ist es, das die Wesen unterschiedlich werden lässt zwischen elend und gutlebend. Offensichtlich ist der Zuhörer des Buddha, also Supo, von dem Gehörten überzeugt, denn er nimmt Zuflucht als Laienanhänger, wie wir gleich hören. Auf diese Rede des Erhabenen sprach Supo, der Sohn des Tudeo. Wunderbar, Herr Gotamo, einmalig, Herr Gotamo, wie wenn man Umgestürztes wieder aufrichtete, Verdecktes enthüllte, einem Verwirrten den Weg zeigte, ein Licht in die Finsternis hielte, wer Augen hat, kann die Gestalten sehen. So ist vom Herrn Gotamo die Lehre in vielfacher Weise gezeigt worden. Beim Erhabenen nehme ich Zuflucht, Herr Gotamo, bei der Lehre und bei der Gemeinschaft der Nachfolger. Als Anhänger möge mich Herr Gotamo betrachten, der von heute an danach zu leben begonnen hat. Das soll eine erste Runde unserer Betrachtung gewesen sein. Es soll eine zweite folgen. Der Grund ist, weil auch hier sich die Unterschiedlichkeit der menschlichen Wesen zeigt. Denn wir haben unterschiedliche Motive, auch was den Umgang mit dem Buddha-Dhamma angeht. Da ist vielleicht jemand, der dem Buddha aus vollem Vertrauen gerne nachfolgt. Und für den ist diese Belehrung, die wir gerade gehört haben, eine Praxisanleitung und reicht ihm möglicherweise schon völlig aus. Das sind zwar nicht alle, aber doch viele wesentliche Handlungsfelder behandelt. Wir haben zahlreiche Hinweise für angemessenes Verhalten mit auf den Weg bekommen. Die richtige Weichenstellung wurde gezeigt. Unsere Zukunft hat sozusagen Möglichkeiten. Auf der einen Seite kann man mit dem, was wir gehört haben, den existenziellen Absturz auf alle Fälle vermeiden. Man kann sich zugleich auch zu höherem aufschwingen. Und wenn jemand so gestrickt ist, wird ihm die Karma-Lehre nicht so sehr als eine wichtige Theorie interessant sein, sondern eher als eine praktische Hilfe. Er sieht jetzt, nachdem er das gehört hat, die Aufgabe vor sich, ja, die tauglichen Konsequenzen zu ziehen und die Empfehlungen einfach im Alltag umzusetzen. Aber wie wir wissen, gibt es ja auch immer Menschen, die eher weisheitlich orientiert sind. Und für solche wäre eine Art von Zugabe zu einem tieferen Verständnis erwünscht und hilfreich. Ich gehöre zu denen, die gerne erst oder möglichst gleichzeitig auch noch die Hintergründe des Gehörten näher kennenlernen möchten, nicht? Die diese Daseinsgesetze auch genauer verstehen wollen, die Karma tiefer durchdringen wollen, weil ich und andere da auch aus diesem Wissen noch zusätzliche Motivation für das eigene Handeln beziehen. Wer genauer Bescheid weiß, empfinde ich, kommt auch mit seiner Praxis besser zurecht. Und deshalb möchte ich diese Lehrrede noch einmal vornehmen, aber dann weniger beschreibend, sondern einen mehr analytischen Blick auf diese Lehrrede werfen. Und wir werden sehen, dass da noch eine ganze Menge mehr drin steckt, als uns das bisher klar geworden ist. Aber dafür haben wir ja noch das nächste Mal Gelegenheit.